ARD.
Als allererstes die gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Ich habe da mal was mitgebracht, das sich passend zu unserem Thema heute mit unserer Ernährung und mit Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beschäftigt. Es geht darum, wie man den Einsatz chemischer Düngemittel weiter reduzieren kann, nämlich zum Beispiel mit nanostrukturierter Pflanzenkohle, also Kohle aus winzigen Partikeln.
Ja, Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung, das wird schon seit Jahren immer mal wieder diskutiert. Sollte man aber im Hinterkopf behalten, das ist kein Allheilmittel. Denn bei der Herstellung werden Treibhausgase frei und es entsteht auch Feinstaub. Trotzdem kann Pflanzenkohle dauerhaft CO2 speichern, wenn man sie kleinteilig im Boden ausbringt.
Genau, und nun ist die Frage, wie man diese Effekte steigern kann. Also wenn die Kohlepartikel diese Nanostruktur haben, winzig klein sind, wird die Kosten-Nutzen-Rechnung im Klimasinn dann besser? Forschende in Nordindien haben jetzt zum Beispiel untersucht, wie sich die Zugabe von Nanopflanzenkohle auf die Ernte von Basmati-Reis auswirkt. Und das war ganz interessant, denn ihre Studie hat gezeigt, dass allein Nanopflanzenkohle nichts bewirken kann. Aber wenn man im Prinzip Mineraldünger nutzt und dann einen Teil davon durch die Kohle ersetzt, schon. Nämlich, der Ertrag bleibt dann gleich groß, aber die Wurzeln der Pflanzen haben sich besser entwickelt. Die Nährstoffaufnahme im Boden war auch optimiert und der Boden konnte Wasser besser speichern als ohne die Kohle.
Naja, das heißt halt zumindest, dass wirklich Bewegung auch in dieser Forschungsfrage ist, wie man gute Ernten erzielen kann, ohne immer mehr synthetischen Dünger einsetzen zu müssen.
Genau, und darin steckt die gute Nachricht. Ich bin Corinna Hennig. Willkommen zum Podcast, dem auch der Nerd vertraut, hoffentlich. Denn wir gehen hier ein Stück mehr in die Tiefe als woanders. Wir nehmen Gesundheitsfragen wissenschaftlich in den Blick. Und zwar die Fragen, die uns und unseren Planeten betreffen. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD. Und wenn der euch gefällt, dann sagt's doch gern weiter. An den netten Schwiegersohn zum Beispiel, an die Freundin der Tochter, den Kollegen, der gut mal ein bisschen Futter für den Kopf vertragen kann. Neue Folgen gibt's immer freitags, alle zwei Wochen auf den entsprechenden Plattformen und vor allem natürlich in der ARD Audiothek. Heute gucken wir ein bisschen in die Glaskugel, wissenschaftlich gesehen natürlich. Wir fragen, wenn das alles so weitergeht mit dem Klimawandel, was essen wir dann eigentlich in Zukunft? Wird es ganz neue Lebensmittel aus dem Labor geben? Und müssen wir unsere Anbaumethoden verändern? Ich spoiler schon mal, es geht um Salat, der fast kein Wasser braucht, um Fisch, der auch fast ganz ohne das Meer auskommt, um die Einzigartigkeit von Käse
und um ganz besondere Chips mit tierischem Protein.
Oha, da bin ich gespannt. Das ist Nele Rössler, die ihr da gerade schon gehört habt. Die hat all das für uns recherchiert. Hi Nele.
Hallo.
Also ich habe heute Morgen Haferflocken gefrühstückt mit Sesam, Chiasamen, Kürbiskernen, Hafermilch und tiefgefrorenen Beeren. Das sind teilweise keine Lebensmittel, die unsere Eltern in unserem Alter schon regelmäßig zur Verfügung hatten. Unser Menü, also das Angebot, hat sich echt gewandelt. Aber wenn man sich die Geschwindigkeit des Klimawandels anguckt, ahnt man auch, dass es in Zukunft weiter so viel unendlich verfügbare Vielfalt gibt, ist einigermaßen unwahrscheinlich. Nele, wenn du dir vorstellst, du gehst im Jahr 2050, sagen wir mal, durch den Supermarkt. Was siehst du da vor deinem inneren Auge?
Also, das klingt auf jeden Fall gesund, was du alles gegessen hast. Ich hatte einen Croissant. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was sehe ich vor meinem inneren Auge? Also am Eingang kann ich mir direkt Salat vom Förderband holen, erntefrisch sozusagen. Also es wird da wirklich abgeerntet. Obst und Gemüse gibt es weiter, so ähnlich wie wir das jetzt heute auch schon kennen. Und dann sehe ich Steak aus dem Labor, Fischstäbchen ohne Fischfang und Joghurt ohne Kuh, aber aus Kuhmilch.
Aus Kuhmilch, aber ohne Kuh.
Ja.
Interessant, ich habe jetzt schon Fragen. Aber mach erst mal weiter mit deinem Supermarkt der Zukunft. Was gibt's noch?
Sehr, sehr viele Produkte aus Hülsenfrüchten, also Erbsen, Linsen, Bohnen, sowas. Besonders spannend, denke ich, wird die Mehlabteilung. Also aus was wir dann alles Mehl machen. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann auch noch Weizenmehl geben wird, Typ 405, also das klassische Weizenmehl. Aber vielleicht steht dann eben daneben HG 500 oder so.
HG 500?
HG für Hausgrille.
Ah, okay. Gut. Also nicht unbedingt leergefegte Regale, weil der Klimawandel alles killt, aber vieles könnte ganz anders aussehen, meinst du?
Ja.
Aber du hast eben gesagt, so ganz normales Gemüse, Kopfsalat, sowas, das gehört weiter mit dazu, obwohl es Dürren geben wird und unsere Böden immer schlechter werden?
Ja, und dazu kommt ja auch, also wegen des Klimawandels und der vermehrten Bodenerosion wird das Obst und Gemüse eben teilweise anders angebaut als heute. Okay. Also die Anbaumethoden, die werden sich sicherlich ändern. Dadurch verschwinden auch einige Produkte oder sie werden halt weniger und andere kommen halt wieder dazu. Würdest du denn zum Beispiel Insekten probieren, wenn sie dir jetzt so hier angeboten werden würden?
Tatsächlich ja. Im Prinzip esse ich ja alles und ich bin ziemlich neugierig. Also kommt ein bisschen auf die Form an, so Würmer, die man erkennen kann. Weiß ich nicht, aber Grillen vielleicht schon. Trotzdem muss ich sagen, ich sehe die Notwendigkeit bisher nicht so richtig. Extra kaufen würde ich sie jetzt zumindest wahrscheinlich nicht. Ich habe das bisher eher für so ein Medienhype-Ding gehalten, das eigentlich längst um die Ecke ist.
Es gibt gar nicht so wenige Restaurants in Deutschland, die das anbieten. Mhm. Also die haben Insekten-Snacks richtig auf der Karte stehen. Das gibt's im Rheinland, das gibt's in Berlin, in Nürnberg, aber auch in Städten, wo ich jetzt sagen muss, hätte ich jetzt erstmal nicht so gedacht wie Zwickau oder Chemnitz und Halle.
Okay, also nicht die Riesen, nicht so wie Berlin, wo einfach viel Hipness unterwegs ist. Vielleicht müssen wir aber erst trotzdem nochmal erklären, warum genau sind denn neue Proteinquellen überhaupt so wichtig? Also was von dem, das wir da jetzt normalerweise so auf dem Teller haben, müsste langfristig auf jeden Fall ersetzt werden?
Hauptsächlich tierische Produkte, also vor allem Milchprodukte von Kühen und Rindfleisch. Mhm. Also Rindfleisch, enormer Ressourcenverbrauch, extrem schlechte CO2-Bilanz, das wissen wir mittlerweile. Und Fischprodukte sind auch einfach nicht nachhaltig. Also die meisten Fangquoten sind wirklich mehr als ausgereizt. Mhm. Und Aquakulturen, die bedeuten häufig, dass viele Fische krank sind. Und Aquakulturen führen zu einer ganz starken Überdüngung. Da sind Insekten halt echt eine ganz gute Alternative. Und deshalb habe ich da mal was mitgebracht.
Okay. Insektproteinchips sehe ich hier. Auf Basis von Erbsen- und Linsenmehl mit Grillenpulver. Also das sind jetzt keine reinen Insektenchips, sondern, da steht drauf, Heimchen ist da drin. Oh, das finde ich hübsch. Ich esse ein Heimchen. Das ist also zum größten Teil anderes Mehl und dann ist aber Insektenmehl dabei. Ich riech mal dran. Ach, die riechen gar nicht schlecht.
Echt?
So stärkehaltig. Willst du auch mal riechen?
Ja.
Riecht ein bisschen, tatsächlich ein bisschen wie Kartoffelchips.
Ich finde, das riecht ein bisschen wie so Linsenchips oder
ja,
so.
Ja, das stimmt. Die hast du jetzt ganz normal im Handel gekauft?
Genau, also online bestellt. Also jetzt nicht normal im Supermarkt oder so.
Aber die sind so zugelassen bei uns in Deutschland bzw. in der EU.
Ja, also die EU, die hat vor ein paar Jahren einige Insektenarten als Lebensmittel zugelassen. Mhm. Das heißt Novel Food Verordnung. Und die besagt, dass Lebensmittel, die vor 1997 noch nicht in der EU üblich waren, geprüft werden müssen. Mhm. Also ich hatte das damals so ein bisschen mitbekommen, irgendwie als dieses Zulassungsverfahren für Insekten lief. Aber also um ehrlich zu sein, ja, das war so unter dem Motto, jetzt gibt es auch Insekten in Europa. Was da so drangehangen hat und wie aufwendig das auch zugelassen werden musste mit Studien und allem, das hat mich jetzt bei der Recherche schon überrascht.
Aber weil du sagst 1997, meine Chiasamen zum Beispiel fallen dann auch unter die Novel Food Verordnung. Die waren ja früher auch nicht bei uns normal im Handel.
Ja, einige Algenarten, die fallen da auch drunter und Myzelien einiger Pilze.
Myzelien sind diese unterirdischen Pilzfäden.
Ja, genau. Und da hat mir ein Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Aachen erzählt, dass er die Möglichkeit hatte, verschiedene Proteinquellen der Zukunft zu testen, zusammen mit anderen Forschungsgruppen. Und er fand Fleischbällchen aus diesen Pilzmyzelien am besten. Mhm. Dieser Wissenschaftler, der heißt Stefan Schillberg, der ist Mikrobiologe eigentlich. Und jetzt testet er eben auch neues Essen. Und er leitet das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Aachen.
Ja, und da spielt ja der Geschmack, die Textur, die Farbe, Natürlich letztendlich auch der Preis eine Rolle und farblich, texturmäßig und geschmackmäßig waren die schon sehr gut. Auch deutlich besser im Geschmack als zum Beispiel Fleischersatzbällchen, die aus Erbsenprotein hergestellt wurden. Ne, die Fleischbällchen waren ganz gut. Es gab noch andere Produkte. Wir hatten auch zum Beispiel Ravioli mit den Mikroalgen. Ja, auch das schmeckt ganz gut. Das heißt ja auch nicht immer, dass es das pure Produkt ist aus unserem System. Ja, bei Ravioli ist ja der Anteil der Mikroalgen ein bestimmter Prozentsatz. Ja, wir haben auch Eis hergestellt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Ich glaube, ja, es war ein pflanzliches Protein. Oder dass ein gewisser Prozentsatz dazugesetzt wird, der auch notwendig ist im Eis, um halt die Textur hinzukriegen.
Okay, Algenravioli, so klassische Fleischbefürworter können da bestimmt jetzt schon gar nicht mehr an sich halten.
Aber ja, ich kann mir das irgendwie schon vorstellen, dass das auch schmecken kann.
Ich wäre da sehr offen für.
Da gibt es auch Algen tatsächlich, die nicht unter die Novel Food Verordnung fallen, weil wir die in Europa schon vor 1997 gegessen haben. Beim Sushi zum Beispiel, also diese Plättchen drumrum.
Diese Nori-Blätter.
Genau. Oder einzellige Süßwasseralgen wie Chlorella. Ich finde ja den Namen sehr hübsch. Die gibt es oft als Pulver und die kennen viele zum Beispiel schon aus Smoothies von relativ bekannten Herstellern. Man nutzt die auch oft als Nahrungsergänzungsmittel und da wird eben mit geworben, dass diese Chlorella-Algen viel Eiweiß haben, Mineralstoffe und so. Also die gelten als gesundes Lebensmittel. Es gibt aber auch andere Algenarten, die müssen in Europa noch zugelassen werden. Und dadurch, dass viele Algen eben ein gutes ernährungsphysiologisches Profil haben, also das ist das, was wir so als gemeinhin gesund nennen, ist das natürlich schon wichtig, dass man da was macht.
Aber muss man bei Meeresalgen nicht zum Beispiel immer auch auf die Belastung durch Schwermetalle gucken und auch auf Jodkonzentration? Zu hohe Jodkonzentrationen können ja für Menschen mit Schilddrüsenproblemen nicht so gut sein.
Da muss man auf jeden Fall drauf gucken. Und trotzdem ist es so, dass diese Lebensmittel zumindest theoretisch viel sicherer sind als das Essen, was wir jetzt eben sowieso immer konsumieren. Das hat mir Matthias Peiser vom Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt.
Man muss ja bedenken, Lebensmittel sind ja sonst nicht geprüft. Ne? Wenn wir also nicht über Aromastoffe, Zusatzstoffe reden, das sind so die Ausnahmen, sind Lebensmittel im Unterschied zu Arzneimitteln nicht geprüft. Ja? Also was wir essen, da liegt die Verantwortung nur beim Hersteller, nicht bei irgendwelchen Behörden. Und bei Novel Foods ist das geprüft, also bei neuartigen Lebensmitteln. Und deswegen ist das eigentlich sogar eine Sicherheitsstufe höher als das, was der Verbraucher so bisher kennt.
Das heißt, das gilt auch für Lebensmittel, die gar nicht weiterverarbeitet wurden, auch im Rohzustand, bei den Algen zum Beispiel.
Ja.
Während die Kiwi, jetzt mal als Beispiel, die vor 1997 nach Europa kam, nie auf Allergiepotenzial untersucht wurde.
Genau, die ist halt einfach so zu uns gekommen und man hat eben geguckt, in anderen Ländern, also Neuseeland,
isst man die schon?
genau, und die Leute fallen nicht reihenweise um.
Okay.
Und ja.
Aber auf was prüft man denn genau bei so neuartigen Lebensmitteln? Nährstoffe, Giftstoffe, worum geht's da?
Einmal guckt man eben, was enthalten die, welche Nährstoffe sind drinne, welche Ballaststoffe zum Beispiel enthalten sie, wie ist auch die Proteinqualität bei neuen Proteinquellen wie eben Insekten oder Algen. Da geht es dann um die Verdaulichkeit und auch um die Zusammensetzung der Aminosäuren. Dann guckt man natürlich auf Toxizität, also wie giftig ist das, sind Schwermetalle mit drinne. Und da muss man ja sagen, mit diesem herkömmlichen Boskop-Apfel, den man so kennt, wurde das ja nie gemacht. Aber es wird eben gemacht mit den Lebensmitteln, die unter die Novel Foods Verordnung fallen, wie eben bei den Insekten und bei den Algen auch.
Und es sind eben nicht alle Insekten automatisch zugelassen, sondern die werden immer einzeln dann nochmal angeguckt.
Genau, jede Art. Also in der EU sind es mittlerweile vier.
Welche sind das?
Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Das ist einmal der gelbe Mehlwurm, die europäische Wanderheuschrecke, die Hausgrille und der Buffalo-Wurm.
Ach, herrlich. Schatz, komm nach Hause, ich habe Buffalo-Wurm gegrillt. Da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Aber sag mal, Allergenität ist auch ein Thema?
Ja, wird aber auch untersucht, allerdings durch Laboranalysen und Fallberichte, nicht durch gezielte Humanstudien. Das darf man nur bei Medikamenten.
Ist klar. Muss man denn bei Allergien was Spezielles bedenken, zum Beispiel jetzt bei den Insektenchips, die du mitgebracht hast, oder sind das Allergien, die wir schon kennen?
Bist du gegen Schalentiere allergisch?
Nö.
Das ist gut, weil ansonsten könnten wir die Chips nicht einfach so probieren. Da gibt es teilweise Kreuzallergien.
Also allergische Reaktionen, weil die Eiweißstruktur ähnlich ist wie bei den ursprünglichen Allergien, die man von sich selbst kennt, so wie bei Birke und Apfel oder Gräser und Soja?
Genau, also viele Menschen, die ja eine Birkenallergie haben, haben dann ja auch eine Apfelallergie und so. Genau, da gibt es Vermutungen, dass das ähnlich ist bei Insekten und Schalentieren. Wenn du aber nicht allergisch bist, was du ja anscheinend nicht bist, dann sind die Insektenchips ein sehr gesunder Snack abends vom Fernseher. Das hat Matthias Peiser gesagt vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
Es ist halt so, dass die ein sehr gutes Nährwertprofil haben. Der Mehlwurm hat zum Beispiel geringeren Fettanteil, aber ähnlich hohen Proteinanteil wie Rindfleisch, enthält B-Vitamine sowie C, D, E und K, Mineralstoffe, Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium.
Okay, jetzt möchte ich aber dann auch endlich mal die Chips probieren, die hier schon die ganze Zeit stehen. Sie sehen aus wie Chips. Finde ich, schmecken gar nicht schlecht. Schmecken tatsächlich ein bisschen nach Linsenchips. Also wenn ich mal so drauf gucke, da ist ja auch Linsenpulver drin und zwar gar nicht so knapp. Na, Linsenmehl 11%, Erbsenmehl ist der Hauptbestandteil, 60%. Also es ist wirklich nur 7% Heimchen drin aus Grille. Aber immerhin, und das kann ich nicht sagen, möchtest du probieren?
Ja. Ah nee, die schmecken wirklich nicht schlecht. Also jetzt vom Geschmack her, finde ich, sind die besser als Linsenchips.
Wir machen jetzt nicht kauend weiter, keine Sorge. Wir haben jetzt aber eben schon gesagt, Nele, bisher war es trotzdem eher so ein bisschen Hype, so ein Medienhype, das mit den Insekten, also dass man wirklich so Grillen, die man noch erkennen kann, essen, auch wenn es ein paar Restaurants gibt. Werden die denn überhaupt schon in großem Stil produziert, also gesammelt oder gezüchtet? Wie läuft das?
Also nein, es geht keiner mit seinem Eimerchen durch den Wald.
Stimmt, naive Frage.
Nein, also ich habe da schon gedacht, dass sie gesammelt werden, aber das macht man bei uns in Europa nicht. Mhm. In Afrika gibt es so Fälle, aber bei uns macht man das nicht. Man züchtet die. Und in Deutschland passiert das zum Beispiel in der Nähe von München oder auch in Nordrhein-Westfalen, aber auch bei uns hier in der Nähe, also in der Nähe von Hamburg, in Ostholstein. Da geht es aber meistens noch um Tierfutter. Also auf lange Frist will man dadurch eben Soja aus Südamerika als Mastfutter zumindest teilweise ersetzen.
Damit nicht so viel Regenwald abgeholzt wird.
Ja, genau.
Also verstehe ich dich aber richtig, wenn es im Moment vor allen Dingen um Tierfutter geht, essen wir in Zukunft eher nicht alle Heuschrecke am Spieß statt Dürümdöner?
Zumindest so bald noch nicht, okay. Nein. Aber vielleicht backst du demnächst deinen Marmorkuchen mit Insektenmehl oder anteilig mit Insektenmehl, denn das wird auch hergestellt, also Mehl, Pasten und sowas aus Insekten, um es eben anderen Produkten zuzumischen und nicht, um sie komplett zu ersetzen. Mhm.
Das hat natürlich vielleicht auch den Vorteil, dass auch so geopolitische Abhängigkeiten ausgeglichen werden können bei so Mischprodukten. Wenn wir an Mehl denken, also zumindest was das Gesamtvolumen angeht, dann fällt mir spontan ein, dass die Ukraine ja zum Beispiel immer als Kornkammer Europas bezeichnet wird oder wurde.
Das spielt sicherlich auch mit rein. Man muss aber trotzdem auch bedenken, also so Insektenmehl, das hat schon einen anderen Nährwert als Mehl aus Getreide. Mhm. Ist gesünder, weil es eben einen höheren Proteingehalt hat. Das könnte bei der Welternährung eine Rolle spielen, also wenn die Getreideernten dann eben irgendwann geringer ausfallen. Aber egal, warum einige Lebensmittel in Zukunft nicht mehr funktionieren, neue müssen zumindest erstmal zugelassen werden. Mhm. Also wie eben das Insektenmehl. Und diese ganz neuen Lebensmittel, die fallen eben unter den Artikel 10 der Novel Food Verordnung. Mhm. Die werden nochmal strenger kontrolliert und ausführlicher begutachtet. Und zwar macht das dann die European Food Safety Agency von der EU und das BfR. Die schicken da dann nochmal Vertreter hin. Also es wird auch auf nationaler Ebene begutachtet.
Aber in anderen Teilen der Welt ist das mit der Zulassung insgesamt einfacher?
Ja. Singapur zum Beispiel, die sind da absolute Vorreiter. Da kannst du schon Hühnchen aus dem Labor essen in Form von Hähnchen-Nuggets.
Hühnchen aus dem Labor, da meinst du bioidentisch nachgebildetes Hühnerfleisch?
Genau, das nennt sich dann kultiviertes Fleisch.
Wird da bei uns denn nicht auch schon intensiv dran gearbeitet?
Ja. Du könntest das hier sogar schon kaufen, wenn die Zulassung nicht so schwierig wäre. Schätz mal, wie viel das Hühnchen in also diese Hühnchen-Nuggets in Singapur kosten.
In Euro oder in Singapur-Dollar oder wie viel?
In Euro.
In Euro. Ich sag mal, ist nicht ganz 20 Euro.
13.
13 Euro. Immer noch relativ viel, aber
ist halt noch so in der Kategorie irgendwie bezahlbar. Mhm.
Gut, in anderen Teilen der Welt ist Fleisch aus dem Labor offenbar schon beim Verbraucher angekommen. Aber ganz ehrlich, hier bei uns wirkt das alles schon auch noch ein bisschen wie Spielerei. Wir wissen ja aber trotzdem, dass Ressourcen endlich sind. Auch unsere Böden zum Beispiel werden schlechter, haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, geben nicht endlos viel her an landwirtschaftlichem Anbau. Was sagt denn die Forschung, in welchem Umfang ist die Entwicklung neuer Lebensmittel, richtig neuer Lebensmittel wirklich nötig? Also was genau erwartet uns in ein paar Jahrzehnten? Kann man das überhaupt sagen?
Also es ist ein Problem, das vorherzusagen. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen Glaskugelleserei dabei. Es gibt aber verschiedene Ideen, sowas zu prognostizieren. Dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir wirklich schon genau wissen, was wir 2050 essen werden, sondern es geht darum, dass Wissenschaftler und natürlich auch Unternehmen wissen wollen, woran müssen wir denn jetzt arbeiten, damit wir 2050 genügend Lebensmittel haben, die auch nachhaltig produziert werden. Mhm. Und deshalb haben sich einige Forschungsinstitute dazu Szenarien überlegt, also an denen kann man sich dann so langhangeln. Die Europäische Union hat das gemacht, aber auch das Max-Rubner-Institut, das ist unser nationales Forschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Das kennt man jetzt, glaube ich, nicht so erst.
Nee, das stimmt. Aber dann frage ich mal anders mit Blick auf mögliche Szenarien. Wie könnte die Welt 2050 aussehen und was brauchen wir dafür?
Die Forschenden sind da so vorgegangen, dass sie erstmal geguckt haben, welche verschiedenen Einflussfaktoren haben wir denn? Sowas wie Temperaturerhöhung, die ja relativ gesichert da ist, die Bevölkerungsanzahl, aber auch sowas wie, wie wahrscheinlich ist es, dass wir dann neue Apfelsorten haben oder neue Kartoffelsorten.
Okay.
Und es ging eben nicht darum, welches Szenario die Forschenden bevorzugen, sondern was kann sein. Und daraus schlussfolgert man dann zum Beispiel, wo hat man in allen Szenarien eine Schnittmenge und wo eben große Schnittmengen sind, daran muss dann eben auf jeden Fall gearbeitet werden.
Und was genau sind das für Szenarien?
Teilweise sehr gruselige, finde ich. Ich stelle dir mal die Szenarien vor, die beim Max-Rubner-Institut entworfen worden sind. Das erste heißt Deutschland 2050 als Hunger- und Mangelwelt.
Okay, das klingt dramatisch, vor allem wenn man bedenkt, dass 2050 ja schon in 25 Jahren ist, quasi um die Ecke. Ich vermute mal, da geht man davon aus, dass der Klimawandel ungebremst weitergeht, also dass die Politik jetzt nichts unternimmt.
Ja, und nicht nur Klimawandel, sondern auch viel Umweltverschmutzung, knappe Rohstoffe. Und für die Ernährung hat das eben die Konsequenz, keine Versorgungssicherheit mehr. Also vermehrt Mangelernährung, Gesundheitszustand der Bevölkerung ist schlecht. Geringe Lebensmittelsicherheit, weil gar nicht mehr das Geld da ist, also vor allem vom Staat, das zu überprüfen.
Also das, was das Bundesamt für Risikobewertung und die EFSA, also auf europäischer Ebene, machen, gerade mit Blick auf Überprüfung von Insekten und Laborfleisch, das fällt dann weg.
Ja, muss ich auch sagen, habe ich erstmal so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber klar, wenn wenig Ressourcen da sind und ein Staat schwach ist, dann fallen eben Gelder weg für das Bundesinstitut für Risikobewertung, um das wirklich zu überprüfen. Mhm. Bei uns wird ja schon viel geschimpft über strenge Kontrollen und jetzt auch die Menschen, die an neuen Lebensmitteln arbeiten, mit denen ich gesprochen habe, die schimpfen da auch viel drüber. Kann ich auch verstehen. Andererseits bedeutet eben eine lasche Lebensmittelkontrolle, dass sich Krankheiten schnell ausbreiten, zum Beispiel durch Bakterien oder halt Verunreinigungen. Mhm.
Welche Lebensmittel werden in dem Szenario denn relevanter?
Unter anderem Lebensmittel durch gentechnisch modifizierte, klimataugliche Nahrungspflanzen. Das kommt dir wahrscheinlich bekannt vor.
Ja, kommt es. Ist bei manchen Leuten ein umstrittenes Thema. In der Forschung ein bisschen weniger. Haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht. Könnt ihr in der ARD-Audiothek nachhören. Die heißt Grüne Gentechnik von Missverständnissen, Missbrauch und Möglichkeiten. Wusste ich auswendig den Titel.
Und was außerdem noch wichtig wird, ist Kreislaufwirtschaft, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können, irgendwas zu verschwenden.
Okay, das immerhin ist ja durchaus ein positiver Aspekt. Eigentlich wollen wir ja ohnehin weg von der Wegschmeißmentalität, wobei das hier natürlich erzwungenermaßen wäre. Was sind denn andere Szenarien?
Es gibt noch ein anderes Szenario, das wirklich auch negativ für mich zumindest konnotiert ist, und zwar Deutschland 2050 als kurzsichtige Industrie- und Konsumwelt.
Naja, das klingt auch ein bisschen nach dem, was wir jetzt schon haben, oder?
Und das nochmal deutlich verschärft. Okay. Um das Szenario mal zu beschreiben, also da ist der Staat dann so schwach, dass Lebensmittel fast gar nicht mehr unabhängig geprüft werden, sondern das machen die Konzerne dann selbst. Die haben da die Hoheit drüber. Oha. Ja. Und für dieses Szenario ist es eben wichtig, dass Informationen über gute Ernährung effizient verbreitet werden. Also zum Beispiel Marketingmethoden genutzt werden, um diese Informationen in der Bevölkerung zu streuen.
Und gibt es beim Max-Rubner-Institut denn auch Szenarien, die weniger düster sind, also wenn man den Klimawandel nicht ungebremst laufen lässt?
Ja, das dritte Szenario, finde ich, ist schon positiver. Deutschland als späte Klimawende-Welt.
Also wir werden klimafreundlicher, aber zu spät.
Ja, also man spürt den Temperaturanstieg von 1,5 Grad im weltweiten Mittel deutlich. Zwischendurch war Chaos, aber jetzt ist es wieder stabil.
Wenn es mal bei den 1,5 Grad bleibt.
Davon geht man in dem Szenario dann aus. Und da werden dann eben neue Rohstoffe gebraucht.
Da sind wir wieder bei den Insekten.
Ja, unter anderem, also auch Anbaubedingungen müssen sich ändern. Da wird dann sowas wie Vertical Farming relevant, weil die Böden eben verunreinigt sind oder halt nicht mehr fruchtbar.
Also Vertical Farming an Hauswänden anbauen und sowas.
Sowas, ja, wird aber auch viel genutzt im Bereich Indoor Farming, also wenn man in Hallen anbaut. Mhm. Und das habe ich mir auch angeguckt, da erzähle ich gleich auch was zu. Es gibt aber noch ein viertes Szenario und ich finde, das klingt wirklich positiv. Deutschland als effiziente Hightech-Welt. Mhm. Und da ist Deutschland dann hochdigitalisiert und gleichzeitig nachhaltig. Der Klimawandel konnte auf 1,5 Grad begrenzt werden. Der Staat greift regulierend in viele Gebiete ein. Das wird auch akzeptiert. Und da spielen dann eben neue Anbaumethoden wie Vertical Farming mit rein.
Auch wie in einem anderen Szenario.
Ja. Aber da kommt dann auch sowas wie Laborfleisch und Laborfisch ins Spiel. Mhm. Und das wollen die Menschen in diesem Szenario auch essen. Also da ist jetzt nicht diese Skepsis gegenüber dieser Produkte da.
Und dann gibt es ja aber noch ein Szenario, das letzte. Wie ist denn das noch steigerbar mit den ganzen Laborprodukten?
Das letzte Szenario ist dann Deutschland als genügsame Nachhaltigkeitswelt. Mhm. Also es ist eigentlich gar keine Steigerung, sondern eher so ein bisschen Schritt in die Vergangenheit. Da ist der Klimawandel spürbar. Aber oberste Priorität der Gesellschaft ist es, die planetaren Grenzen einzuhalten. Besonders wichtig ist es zu bewerten, wie sicher Lebensmittel sind, vor allem wenn man sie zu Hause anbaut oder produziert, weil das passiert dann mehr. Dann spielt Fermentierung eine wichtige Rolle, weil man Lebensmittel haltbarer machen will für den Winter.
Für die Speisekammer zu Hause oder den Keller?
Ja, tatsächlich. Man muss sich dann eben dran gewöhnen, dass nicht mehr alles jederzeit verfügbar ist. Und das heißt, wie kann man eben nicht nur Lebensmittel haltbar machen für den Winter, sondern auch, wie ist das möglichst vitaminreich möglich?
So wie beim Sauerkraut zum Beispiel.
Genau.
Gute Nährstoffbilanz. Das klingt, hast du eben ja auch schon gesagt, aber für mich nicht mehr wie Lebensmittel der Zukunft, sondern tatsächlich wie vor 200 Jahren.
Ja, das finde ich auch. Was ich aber auch noch spannend fand, war, für dieses Szenario braucht man dann eben auch neue Rezepte. Mhm. Weil klar, einmal muss man die Sachen dann eher fermentieren und man muss sie dann aber auch so kochen, dass sie vitaminreich bleiben. Und was da auch noch wichtig ist, ist, dass die Bevölkerung gut untersucht ist mit Blick auf die Nährstoffzufuhr. Also das heißt, Monitoring wird da wichtiger.
Gesundheitsüberwachung.
Ja, genau, um wirklich Mangelernährung zu vermeiden.
Wenn ich mal zusammenfasse, dann ist in allen Szenarien wichtig, neue Proteinquellen erschließen. Und in den Hightech-Szenarien spielen auch biotechnologische Verfahren eine Rolle. Und wir brauchen neue Anbaumethoden, weil in allen Szenarien die Böden schlechter sind als heute.
Ja, das kann man so sagen und zusammenfassen. Und ich finde, gerade die neuen Proteinquellen zeigen, warum es eben jetzt schon wichtig ist, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, weil das eben nichts ist, was innerhalb von 3 Monaten passiert, sondern teilweise Jahrzehnte dauert. Damit wir eben 2050 geprüftes Insektenmehl in unserem Brötchen haben und nicht irgendwas zusammengepanschtes, fängt man da jetzt schon an.
Wenn es denn beim Insektenmehl bleibt. Nele, jetzt haben wir am Anfang ja schon so einen Ritt durchs Menü der Zukunft gemacht. Also neue Lebensmittel von Insektenmehl bis Chicken Nuggets aus dem Labor. Wobei wahrscheinlich darf ich gar nicht Chicken Nuggets jetzt sagen. Wir hatten ja diese EU-Entscheidung. Wir haben vorhin auch Fleischbällchen gesagt. Schwieriges Wording. Aber wir werden ja auch weiterhin Bekanntes essen. Du hast eben schon angedeutet, neue Anbaumethoden werden wichtig.
Ja, klar. Und dadurch wird eben auch das wichtiger, was gut in diesen neuen Anbaumethoden wächst. Hast du schon mal Seespargel gegessen?
Nee. Ich weiß aber, wie der aussieht, glaube ich. Von weitem so ein bisschen wie dickes Gras. Aber im Prinzip sind das schon so dünne, spargelige Stängel, wie grüner Spargel, so ein bisschen dünner. Und die wachsen überirdisch, oder?
Ja. Also der wächst überirdisch und das auf salzhaltigen Böden. Mhm. Besonders gut deshalb in Küstenregionen. Und bei uns in Deutschland, da steht er oft unter Naturschutz, weil er den Küstenbereich auch schützt vor Abtragung vom Wattenmeer zum Beispiel. Seespargel ist aber auch sehr gesund, hat viele Mineralstoffe, Magnesium, Calcium und wird in den Niederlanden deshalb auch extra für den Verzehr angebaut.
Und enthält viel Jod, glaube ich, oder?
Ja, und da haben wir in Deutschland ja auch eine Mangelversorgung. Also alles in allem kann man sagen, das ist ein Lebensmittel mit einem wirklich guten Nährstoffprofil. Also gesund. Und vor der Recherche des Podcasts kannte ich Seespargel nicht, gar nicht. Aber in Aachen durfte ich den probieren, weil da war ich im Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie. Da haben wir auch schon einen Forschenden von gehört. Und da habe ich Marc Stift getroffen. Aachen ist ja direkt an der Grenze zu Holland und Marc Stift ist auch Niederländer, das hört man auch. Er leitet dort am Fraunhofer-Institut die Arbeitsgruppe Vertical Farming.
Da geht es tatsächlich um dieses in die Höhe bauen, nicht mehr am Boden.
Ja. Und unten im Keller des Instituts, da wird auch Seespargel angebaut oder wurde angebaut, als ich da war. Und dann geht man so eine Treppe runter und dann sieht das so ein bisschen aus wie in einem Heizungskeller in sehr, sehr hoch.
Aber das schmeckt doch gleich.
Das ist aber lecker. Und so mit diesem Salzwasser, was dann am Ende durchkommt, wirklich.
Genau, also man kann es auch so dünsten, glaube ich, so mit heißes Wasser so ganz kurz. Bei Fisch ist es schön oder mit Garnelen gemischt, könnte man es machen.
Mit Garnelen, stimmt. Ja, das schmeckt wirklich nach Alge einfach so.
Der Laborant Simon Vogel, der steht da auch gerade neben uns und der hat mir noch ein Stückchen Seespargel abgeschnitten, weil ich das wirklich lecker fand, hört man ja. Er ist laut Patent Erfinder des Systems, das sie da betreiben und dieses System, das heißt Orbiplant, und ist ein Indoor-Farming-System, aber eben in die Höhe orientiert.
Das war jetzt schon ziemlich laut, was wir da gehört haben. War das die Lüftung oder was hat man da gehört?
Ja, das ist die Lüftung, das ist die Bewässerung und man hört auch die Maschine, die das Förderband
betreibt. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo du uns erstmal mitnehmen musst und erklären musst, wie das alles aussieht. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also wirklich besonders ist eben dieses Förderband, was da fährt. Das fährt ja wie auf so Wellen eigentlich. Mhm. Und da sind mehrere Wellen hintereinander gestellt. Und die Pflanzen fahren da ganz, 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 ganz langsam drauf. Also man muss sich wirklich konzentrieren, das mit dem bloßen Auge zu sehen. Und dieser angepflanzte Seespargel, der steckt dann in so kleinen Löchern drin.
Mhm. Ganz einfach gesagt, das sind ja so Omegas, ne? Das sind so meanderförmig fahrendes Omega. Das ist ein Förderband, muss man sich so vorstellen. Das fährt vertikal nach oben, hat einen kleinen Wendepunkt.
Also das ist tatsächlich omegaförmig geformt, dieses Förderband.
Ja. Und dann fahren die Pflanzen eben diese 3 Meter hohen Wellen oder Omegas hoch. Und dann ist da ein Wendepunkt und dann fahren die das wieder runter.
3 Meter.
Genau. Und für diese 3 Meter hoch und runter brauchen sie ungefähr 24 Stunden, denn eine Welle, die simuliert einen Tag. Mhm. Und weil das ja eine Welle ist, kann man die veränderte Lichteinstrahlung dann eben nachstellen, also die veränderte Lichteinstrahlung über einen Tag. Die Lampen, die hängen zwischen den einzelnen Wellen und also für mich sehen die aus wie so Fahrradgepäckträger.
Diese Beleuchtung ist natürlich optimiert fürs Pflanzenwachstum. Man benutzt vor allem Rotlicht, weil das einmal das energieeffizienteste ist, was LED-Effizienzen angeht, und Blau in einem geringeren Prozentsatz, weil es erstens teurer ist in seinem Verbrauch und auch von den Pflanzen nicht so hoch gebraucht wird. Nebenbei benutzt man häufig noch ein bisschen Infrarot. Das ist so ein Licht zum Modulieren der Pflanzen. Das führt dazu, dass sie mehr so ein Streckenwachstum oder teilweise auch Blüten ausbilden, bestimmte Pflanzen. Aber insgesamt auch dazu beitragen, das Pflanzenwachstum zu fördern.
Also sehr optimiertes Wachstum. Das heißt, ich kann auch mehr produzieren bei diesem Indoor-System?
Ja, man optimiert die Menge und du reduzierst Ernteausfälle dadurch natürlich extrem, weil du ja innen anbaust und dann fällt halt sowas wie Hagel oder Starkregen oder auch Dürre weg. Gibt es ja einfach nicht drin.
Und das heißt, es gibt auch keinen Insektenfraß, also keine sogenannten Schädlinge?
Nein. Also es gibt keine Schädlinge und auch keine Konkurrenzpflanzen erstmal, wenn man das eben...
Das, was man Unkraut nennt.
Genau. Und das hat noch einen Effekt, und zwar keine Pestizide.
Klar. Aber können die Konkurrenzpflanzen, die Samen von denen oder eben auch die Insekten nicht nach einer Weile trotzdem da reingetragen werden in so eine Halle?
Deshalb habe ich gerade bei der Antwort auch ein bisschen gezögert, weil also du musst schon gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit man wirklich komplett auf Pestizide verzichten kann.
In einer idealen Welt würde eine Vertical Farm, wenn man es wirklich für die Produktion benutzt, fast wie so ein Reinraum gefahren. Da würde man nicht einfach Leute hier reinlassen, sondern da müsste man schon gewisse sanitäre Vorrichtungen vorschalten, einfach um zu verhindern, dass irgendwas reinkommt. Weil das Ziel beim Vertical Farm ist wirklich komplett pestizidfrei zu arbeiten. Das ist so ein Aushängeschild von Vertical Farming.
Klingt trotzdem ein bisschen nach Labor, auch hier schon, aber theoretisch ohne Pestizide müssten das ja eigentlich automatisch Bio-Lebensmittel sein.
Ja, also das, was du gerade meintest, das klingt ein bisschen nach Labor, das ist tatsächlich auch das, weshalb es keine Bio-Lebensmittel sind, weil Bio-Lebensmittel, die müssen wirklich in richtigen Boden angebaut sein und das ist in dem System nicht so. Die Wurzeln hängen wirklich in der Luft drinne. Das ist ein Vorteil mit Blick auf Boden an sich, also haben wir ja jetzt auch schon mehrmals angedeutet, unsere Böden haben halt immer weniger Nährstoffe und es gibt vermehrt Erosion.
Lassen sich immer schlechter bewirtschaften. Da können wir auch noch mal Eigenwerbung machen an der Stelle. Es ist einfach dein großes Thema, diese gesamte Ökologie. Da hast du nämlich auch schon mal eine Synapsenfolge zugemacht. Nur noch 60 Ernten, Fragezeichen heißt die. Findet man natürlich auch in der Audiothek. Und in Aachen läuft das dann, also hast du gesagt, ganz ohne Böden.
Genau, da stecken die Pflanzen halt nur in den Löchern auf dem Förderband und die Wurzeln hängen zur unbeleuchteten Seite nach hinten raus. Also die Wissenschaftler benutzen eigentlich nur Luft.
Die leben nur von Luft und Liebe, die Pflanzen, sozusagen?
Ja, also nur Luft, in Anführungsstrichen, weil die Luft, die ist angereichert mit Wasser.
Okay, Wasser muss natürlich sein.
Kennst du diese Wassersprühflaschen, die man zum Beispiel für Orchideen benutzt?
Ja.
So werden die Pflanzen in diesem Orbiplant-System auch bewässert. Mit Sprühnebel.
Also nicht händisch, sondern
nein,
mit Wasserdüsen.
Genau, mit Wasserdüsen. Aber vom Prinzip her wird es halt so verteilt. Und deshalb sind auf der einen Seite, wo die Pflanzen nicht beleuchtet werden, auch Wasserdüsen. Und dieser Sprühnebel, der ist dann auch nochmal mit Nährstoffen angereichert. Und deshalb brauchen die Forschenden halt keine Erde.
Wir benutzen eigentlich so gut wie gar kein Substrat, sondern wir machen eine Substratminimierung. Bei bestimmten sehr kleinen Samen müssen wir ein bisschen Substrat haben. Das sind meistens so kleine Torf- oder Kokosfaser-Plugs, nennen die sich. Ja, sehen aus wie kleine Korken. Die Wurzeln an sich, die hängen in der Luft.
Das spart Nährstoffe, die ja zum einen teuer sind, aber die man auch als Ressource nicht verschwenden will. Und ein weiterer Vorteil des Indoor-Systems ist eben, in der normalen Landwirtschaft landen dann eben im Grundwasser so Sachen wie Stickstoff, was man halt nicht da haben will. Also das ist auch aus Umweltaspekten gut.
Wir haben eigentlich kaum Wassertransport in dem Sinne, sondern die werden kurz vernebelt. Was zu viel ist, tropft ab und wird rezirkuliert, in den Nährstofftank zurückgeführt, wieder aufgefrischt mit neuen Nährstoffen, teilweise auch mit Wasser, was halt verbraucht wird. Und dann wird es wieder zurückgeführt zu den Pflanzen in Form von diesen feinen Sprühnebel.
Das reduziert halt den Wasserverbrauch enorm. Und also, da hat man ja auch gerade gehört, wie das klingt. Und zum Wassereinsparen, da hat mir Marc Stift auch noch was erzählt.
Wassersparung, da gibt es schon Zahlen, die aus der Literatur kommen, dass ein aeroponisches System, also diese Besprühung, die wir hier im System integriert haben, heißt aeroponische Bewässerung, die spart bis zu 95% Wasser. Das kommt besonders zum Tragen in Gebieten, ja, sagen wir in Südspanien, in trockene Gebiete. Spanien als Beispiel ist natürlich auch gewissermaßen Gemüsekammer von Europa.
Okay, das ist eine klare Perspektive, also eher nicht für Deutschland, aber für Südeuropa.
Ja, oder sogar für Regionen, wo landwirtschaftlich sonst gar nichts geht, also Saudi-Arabien zum Beispiel. Mhm. Da ist Indoor Farming schon eine Möglichkeit. Vertikal ist halt immer gut, weil es Platz spart. Was man aber sagen muss, dieses System ist nicht energiesparend. Mhm. Also da hat die Natur einen klaren Vorteil, den man halt bisher nicht ersetzen kann, sagt Max Stift.
Also die Sonne ist umsonst. Das heißt, wir können nicht indoor billiger produzieren als aus dem Feld, wenn es um die Lichtenergie geht.
Deshalb kommen dann eben wirklich nur Gebiete in Frage, wo landwirtschaftlich sonst gar nichts geht.
Aber ist so ein Vertical Indoor Farming System für jede Pflanzenkultur geeignet?
Nein. Also Reis zum Beispiel oder Weizen, die brauchen so viel Fläche, da lohnt sich das nicht. Das ist vor allem für Kulturen geeignet, die schnell wachsen, also von denen man schnell viel ernten kann. Erbsen zum Beispiel, weil die ja so in Ranken wachsen. Und die sind natürlich auch als Proteinquelle der Zukunft relevant.
Das war spannend, dein Besuch in Aachen, wenn man über landwirtschaftliche Böden nachdenkt, über Dürre und so weiter in der globalen Welt. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten. Wenn ich das richtig erinnere, hängt ja weltweit ungefähr ein Drittel der Treibhausgase, die wir so ausstoßen, am Ernährungssektor. Vor allem an der Fleischproduktion. Das sind so Zahlen vom Weltklimarat IPCC. Und außerdem gibt es ja auch Nahrungsmittel, die als Ressource einfach endlich sind, schon jetzt.
Ja, also beim Fisch zum Beispiel. Mhm. Und darüber habe ich mit Marco Springmann gesprochen. Der ist Agrarökonom und forscht an der Universität Oxford. Und er hat mir zum Thema Fischbestände Folgendes gesagt.
Was wir mittlerweile recht gesichert wissen, ist halt so Wild-Catch-Fisch, also da ist alles ausgereizt. Also das nennt man Sustainable-Catch-Quotas, aber die sind meistens überschritten. Also alles, was so als neue Nachfrage kommt, das muss auch so Aquakulturen kommen. Und da kommt es darauf an, dass die Aquakulturen A, gut gemanagt sind, und B, dass die vielleicht nicht so Spezien haben, die so große Fische sind, die man sehr viel auch noch füttern muss. Also zum Beispiel Salmon, wie heißt das auf Deutsch? Lachs, ja, danke. Also so Lachs ist auch so ein großer Fisch, wo man viel zufüttern muss. Und da gibt es wirklich sehr schlimme Zustände.
Also was er da anspricht, sind zum einen ja die Fangquoten bei wild gefangenem Fisch. Aber an Aquakulturen gibt es ja generell eben auch viel Kritik. Tierhaltung, Umweltverschmutzung durch Futter- und Medikamentenrückstände. Und wir essen auch zu viele große Raubfische, die immerzu mit kleineren Fischen gefüttert werden müssen, statt dass wir direkt die kleinen Fische auf den Teller bringen.
Was mir ein bisschen schwerfällt, ich esse wirklich gerne Fisch. Und das ist ja auch gesund.
Eigentlich ja.
Also gar keinen Fisch mehr essen, mir würde es tatsächlich schwerfallen. Und deshalb nehme ich dich jetzt mal mit in meine Nachbarschaft. Mhm. Und diese Nachbarschaft ist in Hamburg-Bahrenfeld. Da habe ich das Unternehmen Blue besucht und Sebastian Rakers getroffen. Er ist einer der Gründer des Unternehmens und das sieht wirklich aus wie so ein klassisches Start-up. Also es ist ein altes Fabrikgebäude mit riesigen Fenstern, es gibt eine schöne Sitzecke und eine Kücheninsel. Ich wurde dann gleich gefragt, ob ich Kaffee will und mit Milch und ob die Milch dann Kuh, Hafer oder Soja sein soll.
Sehr vorbildlich.
Ja, sehr vorbildlich. Und es gibt auch Labore. Und in denen arbeiten tatsächlich auch ein Großteil der Mitarbeitenden. Da durfte ich aber nicht rein.
Weil? Geschäftsgeheimnis?
Es geht eher um Kontamination tatsächlich, wurde mir gesagt. Ich glaube, wenn man sich Sebastian Rakers Werdegang anschaut, dann versteht man auch ganz gut, was die da eigentlich in dieser Firma machen. Sebastian Rakers hat Meeresbiologie studiert am Senckenberg-Institut in Wilhelmshaven und hat dann 2008 am Fraunhofer-Institut in Lübeck promoviert.
Wir haben damals schon ganz früh überlegt, naja, die Aquakulturindustrie ist so stark abhängig von Fischmehl und Fischöl, kann man das nicht irgendwie auch anders herstellen, über Fischzellen beispielsweise, um dann festzustellen, hey, aber warum eigentlich diesen Weg noch über das Tier gehen, warum nicht die Zellen direkt nutzen?
Sebastian Rakers hat mit dem Wissen aus seiner Promotionszeit 2020 gemeinsam mit einem Partner eine Firma gegründet. Mhm. Und dafür konnte er zwei Zelllinien mitnehmen vom Fraunhofer-Institut.
und zwar Forelle und Lachs.
Das heißt, wir haben sowohl von der Forelle als auch von Lachs mittlerweile eigene Zelllinien entwickelt. Und diese Zelllinien haben wir von 2D auf 3D gebracht, weil normalerweise Stammzelllinien werden klassischerweise, wenn man das jetzt so aus der Forschung und Entwicklung kennt, gerade im Hochschulumfeld immer in 2D kultiviert.
Dass es platt wächst sozusagen, ist Mathe, 2D, genau. Und um dann genügend Zellen zu bekommen, da braucht man halt enorme Flächen. Aber in Hamburg haben sie es halt hinbekommen, dass diese Zellen auch in die Höhe wachsen.
Und wir haben es geschafft, über einen Prozess die Zellen daran zu gewöhnen, dass sie in 3D wachsen können. Und das aber nicht als Einzelzellsuspension, sondern als Aggregatzellsuspension. Ja, das heißt, wir haben kleine Aggregate von Zellen, die wachsen aneinander fest. Ja, und du kannst dir vorstellen, in 2D, da bräuchten wir Fußballfeldgröße Kulturflächen. Das macht keinen Sinn.
Gut, Einzelzellsuspension, da muss man euch noch ein bisschen erklären. Also, um die Zelllinien in 3D hinzubekommen, schwimmen sozusagen nicht mehr einzelne Zellen im Nährmedium, sondern sie sind gruppenweise verbunden zu Aggregaten, wie beim Gewebe, damit dann komplexere Strukturen daraus werden können.
Ja.
Und wachsen die dann als Filet quasi schon?
Ja, noch nicht ganz. Also das ist wohl schon noch ein großer Schritt, um das bezahlbar zu machen. Also es geht, aber eben noch nicht so, dass es wirtschaftlich ist. Das Problem ist eben, Gewebe wird ja durch Blutgefäße versorgt. Mhm. Und das nachzubauen, das ist extrem aufwendig. In der Forschung macht man das, aber das ist wirklich noch weit weg vom bezahlbaren Verbraucherprodukt.
Das heißt aber, er hat ja gesagt 3D. Im Moment lässt man die Zellen in 3D wachsen, aber das ist trotzdem immer noch ganz schön flach, weit entfernt von so einem dicken Stück Fischfleisch und auch von der entsprechenden Textur.
Also man ist da so bei 200 Mikrometer.
Ah, okay, gut.
Und deshalb stellen
3D-chen.
Ja. Deshalb stellen sie bei Blue im Moment erstmal so Produkte her wie Fischstäbchen.
Also eher sowas wie Fischmasse, die dann aus diesen flachen 3D-Sachen zusammengemischt wird. Wie bekommt man das denn überhaupt hin, also dass die wachsen? Ich glaube, er hat eben Stammzellen schon erwähnt.
Genau. Also Stammzellen, die haben ja noch keine Differenzierung, wenn man sich nochmal so an die Schulzeit zurückerinnert. Also die sind noch nicht genau darauf festgelegt, was sie mal werden.
So eine Art Urzelle ist das.
Ja, genau. Und die können sich beliebig aufteilen. Sebastian Rakers hat mir das so erklärt.
Was wir machen ist, wir nehmen adulte Stammzellen, also sie sitzen in jedem Gewebe und diese adulten Stammzellen haben die Fähigkeit, alle diese drei Zelltypen differenzieren zu können, also reifen zu können. Ja, die brauchen die richtigen Signale, damit sie wissen, ich muss eine Fettzelle sein oder ich muss eine Bindegewebszelle sein oder ich werde eine Muskelzelle.
Und das schafft man halt, indem man die Zellen jeweils auf die entsprechende Art füttert, also durch das Nährmedium.
Und dann guckt man, je nachdem, was man haben will, wie viel Prozent Muskelzelle hat ein Lachsfilet, wie viel Prozent sind Fett- und Bindegewebszellen.
Ja, also Lachs zum Beispiel, das ist ein sehr fettreicher Fisch. Mhm. Der besteht aber auch aus rund 20% Protein, ungefähr. Und Protein ist ja auch nicht gleich Protein, sagt Sebastian Rakers.
Wir haben auch Analysen gemacht, dass diese Zellen beispielsweise genau das gleiche Aminosäureprofil haben wie echter Fisch. Ja, weil es echter Fisch ist. Es ist the real deal. Das, was ich mit dieser Technologie mache, ist nichts anderes als Fischbiomasse, Fischmasse außerhalb des Fischkörpers wachsen zu lassen. Wenn ich aber diese Masse genau fütter, wie auch ein Fisch üblicherweise gefüttert wird, auch der muss sich ja ernähren. Das heißt, der bekommt Proteine, der bekommt Fettsäuren, der bekommt Vitamine. Die zieht er sich ja aus der Nahrung. Und jetzt kann ich diese Nahrung sehr passgenau für die Zellen bereitstellen.
Okay, weil es echter Fisch ist, hat er da aber eben gesagt. Ich finde, das ist schon steil formuliert.
Ja, ich finde, es macht aber den Unterschied ganz gut deutlich. Es ist eben nicht sowas wie Erbsenprotein als Fleisch- oder Fischersatz.
Oder so, ja. Also, um ein Bild zu wählen, es ist eher ein Android als ein Roboter.
Also da gehe ich mit, ja.
Okay.
Und übrigens, diese Nahrung, die war außerdem lange halt trotzdem nicht tierfrei in der Herstellung. Man hat nämlich fetales oder fötales, also es wird beides gesagt, fetales oder fötales Kälberserum genommen, damit die Zellen wachsen. Und also ich muss sagen, ich finde die Gewinnung brutal. Da wird das Kalb aus dem getöteten Mutterkühen herausgelöst und das Blut gewonnen, während das Herz noch schlägt, weil man dann besonders viel Blut gewinnt.
Da hatte ich auch schon mal von gehört. Also man blutet sie aus, bis sie tot sind?
Kann man so sagen.
Oh.
Es
gibt jetzt aber Alternativen, hat mir Sebastian Rakers erzählt. Es gibt zum einen chemische Nährmedien, mit denen man das ersetzen kann. Da braucht man aber für jeden Zelltyp und jede Anwendung ein eigenes Nährmedium. Und man nutzt mittlerweile das humane Plättchenlysat.
Was ist das?
Ja, der Name erschließt sich nicht so ganz. Das wird auf Basis ungenutzter humaner Blutkonserven hergestellt. Okay. Und das gilt als effiziente und auch ethisch vertretbare und nachhaltige Alternative. Das sagen auch Wissenschaftler, die an Universitäten arbeiten, also nicht nur in Unternehmen.
Nicht nur interessengeleitete Wissenschaftler.
Genau, ja. Und dafür muss man eben im Hinterkopf behalten, Blutkonserven kann man nicht unendlich lange aufheben und dann ist es eben besser, was draus zu machen. Es ist trotzdem Realität, wir haben Spendermangel, aber die Konserven müssen eben immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die, die es nicht sind, die kann man dann eben einsetzen, um Fisch und Fleisch aus dem Labor zu herzustellen.
Gut zu wissen. Ich glaube, dass dieser Tieraspekt, der da trotz allem noch drin ist, mit dem Kälberserum oder drin war bisher bei vielen Prozessen, der ist vielen einfach auch noch nicht so bewusst gewesen. Aber müssen die Stammzellen für den Laborfisch nicht auch erstmal aus lebenden Fischen entnommen werden?
Ja, aber dieser Schritt steht eben nur am Anfang der Produktionskette. Mhm. Das muss eben nicht permanent wiederholt werden. Ja, nach diesem teilweise nicht so erfreulichen Teil, hier was zur Aufmunterung.
Oh ja, gerne.
Ja, ich fand es sehr lustig, denn Muskelzellen muss man auch im Labor trainieren, also so wie bei lebendigen Organismen.
Aha.
Wenn ich Muskeln haben möchte, was tue ich? Gehe ins Fitnessstudio und versuche ordentlich zu pumpen. Ja? Und das, genau das brauchen die Zellen als Signal auch, wenn sie Muskelzellen werden sollen. Das heißt, ich muss den entweder über elektrische Stimulation, gibt es ja heute auch im Fitnessstudio irgendwelche Gürtel oder so, kann ich das anregen oder über mechanische Stimulation.
Das finde ich auch lustig. Mein Laborfisch muss also erst arbeiten, bevor ich ihn in die Pfanne hauen kann.
Ja.
Das ist dann wieder doch ganz schön naturnah, finde ich. Also nochmal zusammengefasst, die haben da jetzt Zelllinien und dann lassen sie die wachsen. Entscheidende Frage ist aber für mich trotzdem, das schmeckt dann auch wirklich nach Lachs oder Forelle?
Sebastian Rakers sagt ja, er ist natürlich auch der Gründer. Ich durfte leider nichts probieren, das dürfen nur seine Mitarbeitenden. Das Ganze hat ja noch keine Zulassung.
Schade, das hätte mich jetzt sehr interessiert.
Ich kann mir aber tatsächlich schon vorstellen, dass ich das irgendwann mal probieren werde, weil es vielleicht doch ganz normal wird, so Fischstäbchen aus dem Labor zu essen. Mhm. Und dass es dann eben auch vom Preis her bezahlbar wird, wenn der Fisch dann eben im großen Maßstab produziert wird.
Ist immer eine Frage, wenn man es hochskaliert, ne? Dann wird es günstiger. Und dann stellt sich aber auch die Energiefrage, also was die CO2-Bilanz angeht. Wie stehen denn die Laborprodukte da so da? Das ist ja womöglich ähnlich wie beim Fleisch und da gibt es ja durchaus schon Zahlen, oder?
Es kommt auf die Produktionsart an. Also je nachdem, auf welchem Nährmedium die Zellen wachsen, was man ihnen füttert und natürlich auch jetzt beim Fleisch zum Beispiel, mit welchem Fleisch man das vergleicht. Mhm. In einer Analyse von einer niederländischen Umweltunternehmensberatung aus dem Jahr 2023, da hat man versucht, die Emissionen abzuschätzen für das Jahr 2030 und kultiviertes Fleisch. Und dabei ist man davon ausgegangen, dass Laborfleisch im nächsten Jahrzehnt schon kommerziellen Maßstab erreicht. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil wenn was kommerziell produziert wird, sinkt auch der Energieverbrauch. Und da war das Ergebnis, dass so 3 bis 14 Kilogramm Kohlendioxid pro Kilogramm kultiviertes Fleisch frei werden. Mhm. Zum Vergleich, beim Rindfleisch wird in der Studie mit 35 Kilogramm CO2 gerechnet. Ich kenne aber auch Berechnungen mit 14 Kilogramm. Also das wäre dann halt keine so große Einsparung beim Laborfleisch.
Okay, da ist noch viel Unsicherheit drin. Ich kenne auch ganz unterschiedliche Zahlen.
Aber was man nicht vergessen darf, man spart natürlich landwirtschaftliche Flächen im Vergleich zur Rinderhaltung.
Das stimmt. Aber du hast eben gesagt, 3 bis 14 Kilogramm CO2-Äquivalente beim Laborfleisch. Warum ist die Spannbreite der CO2-Emissionen da noch so breit? Abgesehen jetzt von der kommerziellen Nutzung, also ob man es in großem Stil produziert oder nur klein für die Forschung.
Naja, also es hängt halt einmal wirklich mit diesen Nährmedien zusammen, was ich gerade gesagt habe. Und dann auch, wo die Energie herkommt, um diese Zellen eben zu vermehren und hochzuzüchten. Also kommt die Energie aus erneuerbaren Quellen oder aus sowas wie Gas und Kohle?
Klar.
Also das heißt, Laborfleisch kann klimafreundlicher produziert sein als herkömmliches.
Muss aber nicht.
Genau. Und dazu kommt, jetzt reden wir viel über Laborfleisch. Bei Laborfisch muss man sagen, das ist wirklich eher der Nachhaltigkeitsaspekt. Also das rangiert bei günstiger Massenware aus dem Wildfang so bei 2,5 Kilogramm CO2 und Fisch aus der Aquakultur, da sind es dann so 5.
Okay, also das ist deutlich weniger relevant als beim Fleisch, was den Treibhausgasaspekt angeht. Die Überfischung finde ich aber schon ein gravierendes Argument. Aber ich habe so den Eindruck, egal wie man sieht, Fleisch und Fisch aus dem Labor können trotzdem nur so ein bisschen was auffangen. Auch das ist kein Allheilmittel. Also kann man nicht sagen, wir ersetzen jetzt einfach alles.
Nee, und das sagt sogar Sebastian Rakers selbst. Also er glaubt auch nicht, dass Laborfisch den Fischfang oder Aquakultur komplett ersetzen wird. Er denkt halt, dass man in Zukunft auch Mixprodukte haben könnte, also halb Labor, halb gefangener Fisch oder Fisch aus der Aquakultur.
Zumindest da, wo man das mischen kann, also zum Beispiel bei Fischstäbchen oder Fischbuletten.
Ja.
Jetzt muss ich mal mit einer persönlichen Frage kommen, ganz kurz wenigstens, von der ich aber vermute, dass die sich vielen ganz ähnlich stellt. Es gibt ja schon jetzt so einige vegane Produkte, also jetzt nicht im Labor entwickelt, sondern eben mit Erbsenprotein oder Soja, die ganz gut schmecken. So Döner-Chunks aus Soja oder Wurst aus Erbsenprotein, sowas. Aber ganz ehrlich, bei Käse habe ich echt noch nichts gefunden, das mich vom Geschmack her überzeugt, vor allem bei Hartkäse.
Das geht mir ganz genauso. Okay. Und da wären aber gute Alternativen wirklich wichtig, also mit Blick auf die Treibhausgase. Denn es ist mittlerweile ja auch relativ bekannt, Käse hat jetzt keinen ganz geringen CO2-Fußabdruck. Das sind im Schnitt so 5,5 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Käse im Durchschnitt. Einige Berechnungen gehen aber von doppelt so viel aus.
Mhm.
Und ja, Käseersatzprodukte, die haben nur so 2 Kilogramm CO2-Ausstoß. Und die Tierwohlfrage, die stellt sich natürlich auch. Und es gibt ja eigentlich auch wirklich viele vegane Alternativen mittlerweile. Sie schmecken halt nur nicht so gut.
Ja, sie schmecken halt, also Hartkäse, haben wir ja gesagt, ist so der Knackpunkt. Wie könnte man denn Kuhmilch nachbilden, analog zu dem, was beim Laborfisch passiert? Wäre ja auch eine Idee, aber es gibt in dem Sinne ja keine Milchzellen.
Man muss nicht mal sagen, könnte nachbilden. Es wird nämlich sogar schon gemacht. Und das passiert durch Präzisionsfermentierung.
Ah.
Also indem man eben die Bestandteile der Milch nachbaut.
Also Fermentierung ist ja im Prinzip Gärung. Bier wird zum Beispiel so hergestellt, Sauerkraut, Kefir und generell auch Käse, jetzt mal unabhängig von der Milch.
Ja, in der Biotechnologie bedeutet Fermentierung einfach, dass organische Stoffe durch Enzyme oder Mikroben in Säure, Gase oder Alkohol umgewandelt werden. Mhm. Und Präzisionsfermentierung heißt, dass man einen gezielten, sehr feinen Eingriff in den genetischen Code eines Mikroorganismus vornimmt. Und so bekommt der einen Bauplan, wie man eine bestimmte Zielzutat herstellt. Das gibt es im Prinzip eigentlich auch schon wirklich lange.
Ich glaube, Insulin für Diabetiker stellt man so zum Beispiel her, oder?
Ja, genau. Da passiert das durch Hefepilze. Und das macht man mittlerweile natürlich viel mit der Genschere, die da hat, da also einiges erleichtert.
Also nicht mehr immer nur noch Hefepilze.
Nein.
Und bei der Milch ist das aber bisher noch nicht gelungen. Jedenfalls kenne ich keinen Supermarkt, der bioidentischen Käse anbietet.
Bei uns.
Bei uns, muss man wieder sagen. Die Zulassung.
Genau, weil es gibt zum Beispiel Unternehmen in Israel, die das schon machen. Aber bei uns fällt es dann eben unter die Novel Food Verordnung.
Wenn man Milch so herstellen würde durch Fermentierung.
Ja.
Wie das Insektenmehl.
Ja, und bis das alles geprüft ist, das dauert einfach noch. Für Kanada und Israel gibt es die Zulassung aber schon, also für die biotechnologische Herstellung von Casein.
Casein, das ist das Hauptprotein der Milch. Und der Käse, den wir jetzt bei uns im Supermarkt haben, der hat halt noch kein Casein drin, auch kein bioidentisch nachgebildetes, sondern wird quasi zum Beispiel aus Cashewmus hergestellt. Da gibt es auch Fermentation, aber es ist eben auch nichts Milchartiges da drin.
Genau.
Auch nicht aus dem Labor. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Szenarien vom Anfang. Wir haben ja jetzt zuletzt über Hightech-Lebensmittel gesprochen, die sicher teilweise ein Ersatz für Käse und Fisch und Fleisch werden können. Aber da sind ja einfach noch viele Unwägbarkeiten drin, beim Preis und beim CO2-Verbrauch zum Beispiel. Das taugt also vielleicht noch nicht für eine richtige neue Ernährungsstrategie, wenn man nachhaltig werden will. Und es gab unter den möglichen Szenarien, die das Max-Rubner-Institut entworfen hat, für die Zukunft ja auch ein Nachhaltigkeitsszenario, das du angesprochen hast. Wie sieht es denn mit Strategien dafür aus?
Genau, dieses Szenario, das heißt Deutschland als genügsame Nachhaltigkeitswelt. Mhm. Und da ist eben das Wichtigste, die planetaren Grenzen einzuhalten.
Okay, planetare Grenzen sind die Grenzen, die man festmachen kann für die Belastung unseres Planeten in Bezug auf die Lebensgrundlagen, also dass man die nicht reißt. Ich glaube, ich ahne, worauf du hinaus willst. Es gibt ja die sogenannte Planetary Health Diet.
Ja, genau. Da ist das Konzept eben die Einhaltung der planetaren Grenzen. Und die Planetary Health Diet, die ist von der Eat Lancet Commission 2019 veröffentlicht worden. Und da geht es eigentlich hauptsächlich darum, die planetare Gesundheit und die menschliche Gesundheit zu verbinden. Also es soll nicht nur klimaschonend sein, sondern auch gut für die Umwelt und sozialverträglich und gut für den Menschen, also gesund.
Und die wurde jetzt aber auch gerade vor wenigen Wochen erst nochmal überarbeitet und präzisiert.
Ja, und dieses Konzept, da habe ich eben mit Marco Springmann drüber gesprochen, den hatten wir schon gehört zu den Fischen. Der ist in der Eat Lancet Kommission, also hat an diesem Konzept mitgearbeitet. Und er leitet den Bereich ökologische Nachhaltigkeit und öffentliche Gesundheit an der Universität Oxford. Und er hat mir zum Beginn unseres Interviews was gesagt, das fand ich extrem spannend, also was ganz Neues für mich, und zwar zum regionalen Anbau.
Oftmals werden Sachen da angebaut, wo die gut angebaut werden können. Und das ist ein bisschen effizienter und braucht weniger Düngemittel zum Beispiel. Zum Beispiel eine Tomate hier in Großbritannien anzubauen, generiert mehr CO2-Emissionen, als eine Tomate in Spanien anzubauen und dann die hierhin zu transportieren. Einfach, weil man die hier zum Beispiel im beheizten Treibhaus anbauen muss. Und in Spanien kann man die so anbauen. Ja? Also muss man die vielleicht überdachen, aber nichts beheizen. Ne? Und so ist das bei ganz vielen Nahrungsmitteln. Also macht meistens mehr Sinn, die Sachen über Schiff zu transportieren, als die im eigenen Land anzubauen. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie die lokale Landwirtschaft auch umstellen müsste. Also das muss natürlich auch gemacht werden. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es kein Problem ist, Sachen, die woanders im anderen Land angebaut wurden, in Deutschland zu konsumieren.
Ich glaube, das ist für die meisten von uns einigermaßen neu, oder? So ganz grundsätzlich haben wir ja eigentlich gelernt, buy local. Also kauf möglichst viel mit kurzen Transportwegen, kauf dein Gemüse, also so oft es geht, aus der Nachbarschaft.
Also für mich war das auf jeden Fall neu. Mhm. Also der Transport, der macht halt gar nicht so viel aus, wie ich dachte.
Das heißt, um mal ein Beispiel zu nennen, für uns in Hamburg würde das zum Beispiel heißen, Tomaten aus vier Landen, also das ist ein großes Gemüseanbaugebiet südöstlich von Hamburg, die sind gar nicht zwingend klimafreundlicher, weil die klimatischen Bedingungen eigentlich hier in Norddeutschland gar nicht so optimal sind. Das heißt, man muss je nach Jahreszeit und Wetterlage viel zu oft mit energieintensiven Maßnahmen nachhelfen. Der Apfel aus dem alten Land, auch ein großes Obstanbaugebiet bei Hamburg, der ist aber schon noch klimamäßig am sinnvollsten.
Ja, aber das ist auch eine dieser Änderungen, die gerade jetzt vorgenommen wurde bei der überarbeiteten Planetary Health Diet. Also das, was wir beide dachten, regional einkaufen, ist immer oberste Priorität. Das war lange auch Expertenkonsens, jetzt weiß man es besser.
Die Abschätzungen gehen so auf so 5-6% aus von Transportemissionen vom Ernährungssystem. Also Schiff hat fast nichts, ja, also einfach, weil man da so viel draufladen kann. Größter Einfluss sind dann eher so die Transportwege innerhalb vom Land, also Sachen auf so einen LKW verladen. Das hat dann einen größeren Einfluss als mit dem Schiff halb um die Weltkugel zu eiern.
Aber sag mal grundsätzlich, es geht bei der Planetary Health Diet ja nicht ausschließlich ums Klima, sondern auch um Gesundheit. Ich meine, ich habe gelesen, dass einer der Autoren sogar gesagt hat, wenn es nur ums Klima ginge, dann könnte man ja auch einfach billige Kohlenhydrate empfehlen, also Kartoffeln und Getreide. Wer in letzter Zeit ein bisschen aufgepasst hat, hat immer wieder ein Credo gehört. Proteine, Proteine, Proteine. Also für die Gesundheit. Zumindest, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, ganz besonders.
Und da werden ja Hülsenfrüchte vor allem empfohlen. Mhm. Die haben einen sehr hohen Proteingehalt und noch einen Nebeneffekt, der gut für die Umwelt ist. Sie bringen ja auch Stickstoff in den Boden.
Ganz im Sinne des Gedankens, der auch hinter unserem Podcast steht. Unsere Gesundheit hängt in beiden Richtungen mit der Gesundheit des Planeten zusammen.
Also Marco Springmann ist auf jeden Fall großer Leguminosen-Fan.
Leguminosen, sehr schönes Fachwort. Heißt Hülsenfrüchte?
Ja, genau. Und Hülsenfrüchte, die sind halt nicht nur gesund, sondern auch klimafreundlich und umweltfreundlich, also alles, was die Planetary Health Diet möchte.
Legumes, also Hülsenfrüchte, die haben praktisch fast keinen Einfluss. Ne? Also die brauchen kein bis sehr geringe Düngemittel, weil die selber Stickstoff fixieren im Boden. Deswegen benutzt man die auch, um so Böden wieder gesund zu machen. Also man hat dann so ein paar Leguminosen und lässt die dann im Boden drin zum Beispiel. Leguminosen sind immer das Beste für fast alles. Ja? Also wir hatten gerade so eine Studie, wo wir geguckt haben, was sind so die besten Milch- und Fleischersatzprodukte. Und so verarbeitete Produkte haben gar nicht so schlecht abgeschnitten, wie man das meinte. Also die waren immer besser als Milch und Fleisch selber. Aber das Beste waren unverarbeitete Ersatzprodukte, also Leguminosen praktisch. Einfach weil die von der Gesundheitssicht viel Ballaststoffe haben, zum Beispiel viel Potassium und so, keine gesättigten Fettsäuren und gleichzeitig auch super geringen Umwelteinfluss haben.
Was ich daraus für mich jetzt schon ableite, ich esse zum Beispiel tatsächlich gern Kichererbsen. Die werden hier in Deutschland zwar noch nicht so viel angebaut, die meisten sind importiert, aber das muss anscheinend dann gar nicht so schlimm sein, weil eben der Anbau so klimafreundlich ist und dann fällt der Transport womöglich gar nicht so sehr ins Gewicht. Also gesund und klimagesund kann es unter Umständen immer noch sein, wenn ich Hummus oder Falafel mit Zutaten aus Nordafrika esse.
Ja.
Wir haben jetzt wirklich viel gehört über alternative Hightech-Anbaumethoden für die Zukunft, über hochartifizielle Laborlebensmittel, die der Natur dann aber wieder ganz nahe kommen, und über nachhaltigen Einkauf und Rezepte. Lass uns noch mal zum Schluss zur Ausgangsfrage zurückkommen. Was denkst du denn, Nele, was werden wir 2050 tatsächlich essen? Das ist ja quasi schon übermorgen.
Also ich glaube wirklich nicht, dass sich ein Zukunftsszenario komplett durchsetzt. Ich denke, das wird eine Mischung aus allem sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch noch Tomaten essen werden und Salat essen werden. Aber der ist dann eben teilweise anders angebaut als jetzt. Also ich glaube, gerade bei uns hier in Deutschland, wir haben im weltweiten Vergleich ja noch relativ gute Böden, wird das auch noch aus der Landwirtschaft kommen, so wie wir sie kennen. Vielleicht gibt es bis dahin sogar richtige Steaks aus dem Labor. Ich glaube aber auch nicht, dass das so ein Alltagsgericht sein wird, sondern das gibt es dann vielleicht einmal im Monat oder man isst das, wenn man essen geht oder so. Und Fischbrötchen sind dann vielleicht einfach nichts mehr, was ich mit dem Hafen verbinde, sondern vielleicht mit Saudi-Arabien,
oh.
Weil da genügend Energie ist, um die Labore zu betreiben.
Oh, Fischbrötchen aus Saudi-Arabien, das kann ich als Hamburger nicht auch gut aushalten. Ich glaube aber auch, dass wir uns an alternative Lebensmittel langsam aber sicher gewöhnen. Und ich halte es auch für realistisch, dass sich nicht jeder endgültig entscheiden muss, ob er nun ausschließlich vegan leben will, um nachhaltiger und zugleich gesünder zu wirtschaften, sondern dass man halt tatsächlich so einen Mix macht aus allem und sich nur ein bisschen mehr zurückhält beim Fleisch. Und vielleicht essen wir dann eben einmal die Woche entweder ein Stück Hühnchen oder ein Lachsfilet aus dem Labor und sonst lieber mal raffinierte, aufwendig gekochte Linsengerichte oder so. Interessante Frage allerdings für euch zum Schluss. Würdet ihr, wenn ihr aus Klimagründen jetzt schon vegan esst, bioidentisches Fleisch oder Fisch aus dem Labor essen? Schreibt es uns doch gern. Wir wollen das gerne wissen von euch an synapsen@ndr.de. Keine Synapsenfolge ohne was zum Mitnehmen hinten raus. Heute gibt es einen Lifehack, der, okay, ehrlicherweise nicht für Veganer ist, aber immerhin geht es nicht um Fleisch. Es gibt ja Leute, die können Baiser-Torte machen, noch und nöcher. Andere, auch echt gute Köche und Bäckerinnen kämpfen immer wieder damit, Ei klar auch wirklich steif geschlagen zu kriegen. Schöne Grüße an meine Mutter. Nele, wie ist das bei dir?
Ich bin froh, dass ich es jetzt schaffe, Marmorkuchen zu backen.
Okay. Also das Quirlen ist ja wichtig, weil erstmal die Proteine im Eiweiß entfaltet werden müssen, sozusagen auseinandergetüdelt, damit sie überhaupt in der Lage sind, Bindungen einzugehen. Und erst dann kann so eine Struktur entstehen, bei der Luftblasen sich mit dem Eiweiß verbinden. Erst größere, dann kleinere. Die werden von diesen Proteinen und Wasser sozusagen umarmt, damit sie nicht sofort wieder zusammenfallen. Dazu gibt es ja so ein paar sachdienliche Hinweise. Zum Beispiel beim Eiweißschlagen so einen hohen Becher nehmen, keine weite Schüssel und lieber aus Metall als aus Plastik.
Echt? Also warum?
Weil sich an Plastik leichter noch Fettreste festkrallen können, wenn die Oberflächenstruktur so ein bisschen porös ist, so ein bisschen angekratzt. Das ist kann bei Metall halt nicht so schnell passieren. Und Fett ist bekanntermaßen der Feind von steifem Eiweiß. Aber was vielleicht nicht ganz so weit verbreitet ist, eine Prise Salz reingeben hilft auch.
Acken ist ja oft chemisch. Auch dafür wird es eine Erklärung geben.
Klar, das Salz wirkt nämlich auf die elektrische Ladung der Proteine. Die stoßen sich dann weniger ab und dadurch geht die Verbindung zu stabilem Schaum schneller. So, jetzt Kinder, Tisch decken. Es gibt nicht nur lecker Marmorkuchen von Nele oder Baiser-Torte, die ich dann vielleicht mal probiere, sondern auch Laborfisch mit senkrecht gezüchtetem Salat und reichlich Leguminosen oder in meinem Fall vielleicht Insektenchips. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und danke an unsere Producerin heute, das war Hanna Brünjes. Redaktionell unterstützt hat uns Jasmin Appelhans. Und auch in 2 Wochen gibt es natürlich wieder eine Folge von den Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Ich bin Corinna Hennig und ganz zum Schluss gibt es hier natürlich noch einen Hörtipp für euch. Ein wichtiger neuer ARD-Podcast und auch der passt perfekt zum Thema heute. Hört mal rein.
We must make this effort.
Klimaschutz erhitzt die Gemüter.
Unter den jetzigen Bedingungen ist es, glaube ich, sehr schwierig, fürs Klima Reklame zu machen.
Die Stimmung hat sich einfach geändert.
Das ARD-Klima-Update.
Weil es einfach das wichtigste Thema ist. Es geht um unsere Zukunft, um unsere aller Zukunft.
Klimaschutz beginnt bei uns im Keller.
Das Problem ist, dass man für die Wärmepumpe erstmal viel Geld auf den Tisch legen muss.
Ist Aufgabe der Kommunen.
In den Stadtteilen, die begrünt sind, das zeigen auch die Studien, die sagen, dass die sind 4 bis 5 Grad kühler als andere.
Und von ganzen Staaten und Unternehmen.
Die Hersteller von grünem Wasserstoff sagen, wir legen los, wenn es genug Kunden gibt.
Das ARD-Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Und deswegen brauchen wir eben auch Maßnahmen, die den Leuten die Anreize dazu bieten, sich zu verändern.
Ab sofort in der ARD-Audiothek.